Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 Reflexe. Diese Woche gehen wir in Reflexe der Frage nach, wie, in welcher Verfassung eigentlich die Kultur das neue Jahrtausend begonnen hat. Die einfachen Fragen haben es manchmal in sich, darum fragen wir heute, wozu eigentlich Kunst? Wir haben wiederum zwei Gäste im Studio. Gesa Ziemer, sie ist Kulturphilosophin und lehrt an der Fachhochschule der Künste Zürich sowie an der Hafen City Universität Hamburg. Unser zweiter Experte ist Dirk Becker. Er ist Soziologe und Professor für Kulturtheorie und Kulturanalyse an der Zeppelin Universität Friedrichshafen. Das Gespräch leitet Heini Vogler.
Frau Ziemer, Herr Becker, willkommen. Wozu Kunst? Diese Frage kann provozieren, denn sie rührt an das Dogma der Moderne, dass Kunst, dass die Künste eben gerade nicht im Dienst von irgendwelchen Zwecken stehen. Gesa Ziemer, stellen wir doch mal Ihre Signaltafel auf. Was würden Sie kompakt antworten auf die Frage, wozu Kunst, wenn Sie jemand so direkt fragt?
Naja, wenn mich jemand jetzt so direkt fragt, wie Sie das tun, würde ich sagen, Kunst ist eigentlich dazu da, um zum Nachdenken anzuregen. Ich glaube eigentlich, dass Kunst verstört, irritiert, nachdenklich macht. Kunst ist eine Instanz in unserer Gesellschaft, die vielleicht zum Innehalten bewegt.
Herr Becker, Kunst irritiert, stört, bewegt zum Innehalten. Wozu Kunst?
Ich kann da nicht widersprechen. Ich würde das ähnlich formulieren. Ich würde vielleicht noch einen zusätzlichen Punkt hineinbringen, nämlich sagen, dass Kunst im Wesentlichen Wahrnehmung durcheinander bringt, Wahrnehmung stört, Wahrnehmung irritiert. Wir sind ja gewohnt, bestimmte Farben für gewöhnlich zu halten, bestimmte Gesten des Verhaltens untereinander für gewöhnlich zu halten. Und wenn wir dann ins Theater gehen oder ins Museum gehen, dann sehen wir, dass ganz andere Farben möglich sind, ganz andere Gesten möglich sind, ganz andere Töne möglich sind. Und das ist die Aufgabe von Kunst.
Dann haben wir schon mal ein bisschen das Feld abgesteckt, aber bevor wir unsere Kernfrage, wozu Kunst, dann weitertreiben, sollten wir noch kurz etwas klären. Wenn von der Kunst die Rede ist, dann kommt man dabei nicht ohne den Begriff Kultur aus. Oft spricht man von Kultur und Kunst im selben Atemzug. Frau Ziemer, wie unterscheiden Sie Kultur von Kunst und umgekehrt?
Ja, ich würde sagen, Kultur ist ein viel weiterer Begriff als Kunst. Also Kunst kann Kultur reflektieren, Kunst kann auch Kultur stiften, aber der Begriff Kultur an sich ist ein sehr viel weiterer. Ich würde Kultur mal ganz einfach hier definieren als Lebensweise. Das ist nicht eine Definition, die von mir kommt. Raymond Williams hat das in den 50er Jahren, finde ich, mal ganz schön so beschrieben. Und er wollte vor allem dann auch darauf aufmerksam machen, dass Kultur eben immer auch den Einbezug von Populärkultur bedeutet. Kultur heißt also nicht nur Hochkultur, in dem Sinne eben auch nicht nur Kunst, sondern Kultur heißt sehr vieles mehr. Ein Radiostudio hat eine Kultur, ein Krankenhaus hat eine Kultur. Kultur ist eigentlich überall im Sinne der Lebensweise.
Kultur ist überall, Herr Becker, ist das nicht ein bisschen schwammig oder kann man das noch präzisieren? Oder
das kann man nicht präzisieren, weil es genau auf diese Schwammigkeit, auf diese Diffusität, auf diese Abrufbarkeit von Kultur im Sinne von Lebensgewohnheiten an allen möglichen Stellen und Orten der Gesellschaft ankommt. Aber interessant finde ich in der Tat, darauf hinzuweisen, dass Kunst und Kultur unterschieden werden müssen, dass man das nicht in einem Atemzug aussprechen sollte. Sie brauchen nur den Test zu machen und irgendeinen Künstler, einen Maler, einen Regisseur, einen Komponisten zu fragen, ob er Kulturarbeit machen würde und er würde sie fassungslos anschauen und würde sagen, nein, ich mache Kunst. Kultur kann man als Zähmung von Kunst für die Zwecke der Gesellschaft, des gesellschaftlichen Konsums von Kunst interpretieren, aber die Spannung zwischen den beiden Dingen, Kunst und Kultur, könnte gar nicht größer sein.
Könnte man auch sagen, Kunst ist Praxis und die Kultur wäre sowas wie die Hard- und Software in einem?
Kunst ist Subversion von Wahrnehmungsgewohnheiten in der Gesellschaft. Kunst ist damit immer ein Ärgernis. Ein Künstler ist immer jemand, der sich gegen das stellt, was in der Gesellschaft so passiert. Und Kultur ist der Versuch, nun das, was der Künstler macht, gleichsam in dieser Qualität eines Ärgernisses so zu moderieren und so anzupassen an gesellschaftliche Gewohnheiten, dass man gleichsam freundlicherweise sich doch einmal mit dem beschäftigt, was der Künstler da eigentlich zu sagen versucht.
Ja, ich würde auch sagen, Kunst ist nicht nur Praxis. Sie haben das Feld ja jetzt aufgespannt zwischen Theorie und Praxis hier, weil es gibt natürlich sehr viel Kunst, die auch sehr reflexiv ist. Kunst hat vielleicht andere Mittel, andere Verfahren zur Verfügung. Kunst betont eben immer das Sinnliche oder die Wahrnehmung, wie Herr Becker gesagt hat. Aber Kunst ist natürlich extrem reflexiv, weil Kunst eben auf etwas hinweist, was wir vielleicht in Kultur oft gar nicht bemerken, bedenken. Kunst ist ja oft auch sehr dissonant, nicht sehr harmonieerzeugend und insofern ist Kunst extrem reflexiv.
Es ist sehr interessant, man kann diese beiden Begriffe nicht trennen, wie wir jetzt bewiesen haben. Wir müssen sie immer mitdenken, aber wir gehen jetzt nochmals einen Schritt zurück und werden drei Thesen in den Raum stellen und uns an diesen Thesen sozusagen orientieren und diese Thesen zu beantworten versuchen oder zu reagieren auf diese Thesen und so etwas der Frage näher kommen, wozu Kunst. Hier ist die erste These.
Kultur macht weder glücklich noch unglücklich, sondern sie stiftet Identität.
Kultur macht weder glücklich noch unglücklich, sondern sie stiftet Identität. Wenn ich mich recht erinnere, Frau Ziemer, haben Sie eingangs jetzt schon gesagt, Kultur stiftet keine Identität.
Ja, ich meine, wenn man sich überlegt, was das heißt, Identitätsstiftung, heißt das ja eigentlich, dass man bestimmte Merkmale, bestimmte Wesensmerkmale einer Person oder einer Stadt, einer Region, einer Kultur, wie auch immer, zuordnet und dann sagt, eine Kultur, ein Mensch oder so hat eine Identität, hat bestimmte Merkmale. Aufgrund dieser Merkmale kann ich diese Person von jemand anders unterscheiden oder diese Stadt. Und ich würde sagen, Kultur wird heute oft benutzt, um Identität zu stiften. Vor allem Städte machen das sehr stark. Aber eigentlich wehren sich die Künstler dann zu Recht gegen diese Vereinnahmung, indem sie eben sagen, das, was wir eigentlich tun, wenn wir Kunst machen, ist, dass wir die Identität einer Person, einer Stadt, wie auch immer, in Frage stellen. Also gute Kunst, glaube ich, tut das immer, indem sie eben neue Fragen aufwirft, Antworten, die man hat, um sich seine eigene Identität zurechtzulegen, eben genau außer Kraft setzt.
Dann müsste man eher bei der Differenz ansetzen, weil das wäre dann ja auch ein Teil des Störens, des Unruhestiftens.
Ja, ich denke, dass das gar nicht anders geht, weil also schon im Konzept der Identität ja Differenz steckt. Ich kann ja mit mir nur identisch sein, wenn ich mich von anderen unterscheide. Und deswegen würde ich auch dieser These, so wie sie jetzt formuliert ist, nicht zustimmen, sondern ich würde eher sagen, naja, Kultur macht glücklich und unglücklich, weil sie Identität stiftet. Ja, sie macht glücklich, weil ich dann immerhin mit mir identisch sein kann und einigermaßen wissen kann, wer ich als, was weiß ich, Berliner oder als Deutscher oder als Basler oder als Schweizer bin. Aber gleichzeitig macht sie mich unglücklich, weil ich mich vergleichen muss und dann mir zum Beispiel die Frage stellen muss, wie ginge es mir denn, wenn ich in Paris leben würde und wenn ich Pariser sein könnte? Wie ginge es mir denn, wenn ich in der Südsee leben könnte und ein Südsee-Indianer sein könnte? Wäre ich da nicht glücklicher? Das ist der Hintergrund dieser glücklich-unglücklich-Fragestellung. Es gab den großen alten Naturrechtslehrer Samuel von Pufendorf im 16. Jahrhundert, der gesagt hat, Mensch, die Menschen haben Kultur und sind deswegen glücklicher als die Tiere, ja, die unglücklich sind, weil sie der Not der Natur unterworfen sind. Und dann kam der große Philosoph Jean-Jacques Rousseau 100 Jahre später und sagte, ist es nicht genau umgekehrt? Sind nicht die Tiere glücklich, weil sie Instinkte haben, weil sie nicht reflektieren müssen? Und sind wir Menschen nicht unglücklich, weil wir dauernd uns in unseren eigenen Reflexionen verspinnen sozusagen? Und seither haben wir mit der einen Vokabel Kultur immer beide Möglichkeiten formuliert, nämlich uns als glücklich und oder auch als unglücklich beschreiben zu können.
Also das heißt, wir leben in einem Paradox?
Ja, vielleicht ist das ein bisschen das, was Sie am Anfang sagte mit der Nachdenklichkeit, dass das ein Hin und Her ist von Einssein mit etwas, wenn man Kunst betrachtet. Das Moment, das kennt man, glaube ich, ja wirklich. Und in dem Sinne ist es dann natürlich auch identitätsstiftend und gleichzeitig immer wieder dieses Infragestellen dessen, was man da gesehen hat oder wie das, was man gesehen hat, auf einen selber zurückwirkt. Also es ist ein großes Paradox, aber ich glaube, Paradoxe sind eigentlich gut und wichtig und richtig. Und Kultur ist genau vielleicht ja da auch interessant, wo diese Paradoxe so massiv hervorscheinen und man sie nicht glättet. Und das ist im Feld der Kunst ganz sicher der Fall. Und da ist die Kunst eben auch stark.
Wo sieht man am ehesten Veränderungstendenzen, wenn man jetzt sagt, jetzt schauen wir mal zurück, wie war es denn vor 20 Jahren und heute ist 2010, in welche Richtung ginge das, Herr Becke?
Also die größte Veränderung ist sicherlich im 18. Jahrhundert bereits passiert, als man erstmals anfing festzustellen, dass es Menschen gibt, die zu anderen Zeiten der Geschichte oder auf anderen Orten auf der Erde tatsächlich anders leben und trotzdem Menschen sind. Ja, denn in der Antike hätte man gedacht, wer anders lebt, ist ein Barbar und gar kein richtiger Mensch. In der Moderne fing man dann an zu sagen, das sind auch Menschen, aber sie haben eine andere Kultur. Und das war eine dramatische Veränderung, die dann vor allem im 19. Jahrhundert zu dramatischen Konsequenzen führte. Insofern, als man sich sagt, naja, wenn wir uns dauernd miteinander mit anderen vergleichen müssen, wer sind wir dann eigentlich? Und da kam diese Identitätsfrage ins Spiel und sie kam gleich auf die unangenehmste Art und Weise überhaupt ins Spiel, nämlich auf einer nationalen Ebene.
Sie haben von der Ausprägung der nationalen Kultur jetzt gesprochen, Herr Becker, aber was heißt das in unserer heutigen sogenannten Weltgesellschaft? Gibt es da neue Widersprüche, an denen sich eben Kultur oder Künstler reiben können?
Naja, ich glaube, die Problematik für viele Künstler oder vor allem, glaube ich, auch immer noch für die Kunstförderung, so ganz konkret, ich meine, das, was Herr Becker schildert, ist ja sehr lange her und das scheint einem ja gewissermaßen überwunden. Wir wissen aber natürlich, dass es nicht überwunden ist, wenn wir an Kulturgesetze denken, die Länder heute eröffnen oder diese ganze Kulturdebatte, die Debatte der Leitkultur, wie sie in Frankreich und auch in Deutschland ja gerade ganz aktuell wieder initiiert wurde. Dann ist das extrem problematisch, ist etwas, gegen das sich natürlich Bürger, Bürgerinnen, aber auch viele Künstler wehren. Aber ich denke auch in der Kunstförderung, was wir immer noch haben, ist, dass wir zum Beispiel Länderschwerpunkte haben in Theatern, auf Theaterfestivals und dass das ja eigentlich etwas ist, was Künstler, Künstlerinnen nicht erfüllen wollen. Eine türkische Performerin hat unter Umständen nicht sehr viel gemeinsam mit einer anderen türkischen Performerin, nur weil sie beide Türkinnen sind. Nicht? Das ist so ein Trugschluss, der natürlich immer noch praktiziert wird und der natürlich nicht aufgeht.
Aber ist das nicht auch Ausdruck dessen, dass eben Globalisierung die Dimension des Wer bin ich denn selbst, das Individuum wieder neu aufs Tapet bringt?
Ja, das ist immer die Frage, wer dieses Mann ist. Wer tut das eigentlich? Wenn man Kaufleute fragt oder wenn man Sportler fragt oder wenn man Künstler fragt, dann sind die eher froh über die Möglichkeiten, die man in der Globalisierung hat, sich an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Themen zu beschäftigen. Nur wenn man Politiker fragt. Oder Leute fragt, die über irgendwelche Förderinstrumente nachdenken müssen. Oder eben, das ist dasselbe, Leute fragt, die zu viele Steuergelder haben und sie an allen möglichen Adressen wieder loswerden müssen. Dann kommt plötzlich diese Kriterienfrage ins Spiel, die dann eine Identitätsfrage, eine nationale Frage ist. Man fragt sich immer, was haben diese Leute eigentlich für Probleme? Und wie ist das tatsächlich mit der Lebenspraxis der globalen Gesellschaft vermittelt? Ich würde sagen, kaum.
Lassen wir das mal so stehen, gehen wir zur zweiten These über.
Die Ökonomisierung der Kultur fördert die Uniformität der Kunst.
Die Ökonomisierung der Kultur fördert die Uniformität der Kunst. Frau Zieme, verschwinden Differenzen, wenn Kunst vor allem wahren Charakter hat?
Ich meine, wenn Sie das Wort Ökonomisierung hier benutzen, benutzen Sie das vermutlich ja im Sinne von Nutzen, an einer Kosten-Nutzen-Rechnung. Also dass man eigentlich sagt, Kunst soll einen gewissen Nutzen bringen für was auch immer. Und das ist ganz bestimmt eine ganz starke Tendenz, die zunimmt, die bereits auch ganz große Teile nicht nur der Kunst, sondern ja überhaupt unserer Lebenswelt infiltriert hat gewissermaßen. Das ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil ich finde das ganz interessant zu beobachten im Moment in der Kunst, weil es gibt viele Künstler, Künstlerinnen, die sich versuchen, da rauszuziehen und die diese alte Idee vertreten des autonomen Künstlers, die Adorno zum Beispiel ja sehr stark gemacht hat, im Sinne von Kunst ist eben gerade nicht nützlich und deshalb ist Kunst gut. Das ist eigentlich der Sinn von Kunst in unserer Gesellschaft. Und dann gibt es natürlich eine ganze Menge Künstler und Künstlerinnen, die heute kooperieren in verschiedener Art und Weise mit anderen gesellschaftlichen Bereichen, wie Städten, wie dem Sozialen, dem Urbanen, mit Banken, mit Versicherungen, mit allem Möglichen. Da gibt es ja die skurrilsten Ausprägungen, hat es, denke ich, vor allem in den 90er Jahren auch gegeben. Und es ist eine ganz schwierig zu beantwortende Frage. Ich würde auch gern von Ihnen hören, Herr Becker, weil ich denke, es gibt wirklich beides. Und ich kann für beide Bereiche, für beide Seiten auch immer Argumente finden. Aber diese Leute, die dieses autonome Künstlerbild weiterhin sehr vertreten, marginalisieren sich natürlich extrem selber. Und die, die dann in diese anderen Bereiche gehen und auch kooperieren, haben dann eben oft dieses Problem der Vereinnahmung und müssen verhandeln.
Nicht? Ich sehe es ähnlich wie Sie. Wer ein Bild einer autonomen Kunst vertritt, arbeitet ja an seinem Profil. Als Maler, als Komponist, als Regisseur, ja, ist der derjenige, der er ist oder diejenige, die sie ist, mit den Aufgaben, die sie sich oder die er sich stellt. Ja, das führt aber dazu, dass man die Möglichkeiten des Marktwertes steigert. Ja, je profilstärker man ist, desto erkennbarer ist man auf dem Kunstmarkt, desto höher steigen die eigenen Preise, wenn man auch die entsprechende Qualität dazu bringt, sodass also diese Ökonomisierung eher zur Differenzierung und nicht zur Uniformität des Ganzen zwingt, weil sie zur Profilbildung zwingt. Ja, deswegen würde ich die alte Gegenüberstellung Geld versus Kultur, Geld versus Geist, würde ich hier auflösen und würde dafür eine etwas pragmatischere, lockere und weniger ideologische Positionierung werben.
Also habe ich Sie richtig verstanden, die sozusagen jetzt negativ formuliert Vereinnahmung der Kulturindustrie, der Kunst kann aber auch paradoxerweise die Autonomie des einzelnen Künstlers wiederum fördern.
Also wenn Sie als Kulturindustrieller unterwegs sind und sei es als Galerist oder als Rundfunkredakteur oder an welcher Stelle auch immer für den Vertrieb Ihrer künstlerischen Produkte sorgen müssen, sind Sie ja gezwungen, auf ein Publikum zu achten, auf Resonanzen zu achten, auf ein Interesse der Gesellschaft zu achten, das gleichsam dafür verantwortlich wird, welche Theaterstücke und welche Rundfunksendungen und welche Musik Sie für möglich halten. Das heißt aber, dass Sie hochgradig differenziert in den jeweiligen Publikumsmilieus unterwegs sein müssen, an denen Sie arbeiten, sodass die Kulturindustrie per se gezwungen ist, differenzierte Produkte anzubieten. Das kann unter anderem heißen, dass bestimmte Aspekte, sagen wir mal, einer subversiven Kritik oder kritischen Subversion oder was auch immer, also bestimmte Aspekte einer Globalablehnung von Gesellschaft, dann verloren gehen, weil das nicht kommunizierbar ist. Ja? Aber ob es diese Aspekte sind, die einem wirklich fehlen, das war ja die Position von Adorno und Horkheimer, möchte ich nochmal bezweifeln. Auch ein Alban Berg, immer ein großer Held für Adorno, war jemand, der ganz scharf darauf war, im wahrsten Sinne des Wortes, das Publikum kam und seine Musik gut fand.
Ich glaube, das ist vielleicht nicht unbedingt eine Frage des Maßes, es ist auch ein bisschen eine Frage der Dialogbereitschaft. Und nehmen wir mal an, es gäbe noch so etwas wie Subversion oder kritische Stellungnahme zu etwas, dann ist es, glaube ich, im Moment sehr interessant, sich in solchen Arbeitskontexten immer wieder zu überlegen, wie kann ich die denn überführen in andere gesellschaftliche Bereiche. Und ich glaube, das können Künstler und Künstlerinnen trotzdem tun. Oder diese Wahrnehmung. Ich habe jetzt keins im Moment, aber ich meine vor allem diese Wahrnehmungsverschiebung. Und das ist ja der Grund, warum Künstler auch oft eingeladen werden in ganz andere Kontexte, um andere Perspektiven auf bestimmte Problematiken zu entwerfen. Das ist schon was, was immer noch funktioniert. Die Frage ist dann, inwieweit sich die Firma dann auch wirklich darauf einlässt, nicht? Und was ich oft einfach erlebe, ist, dass Kunst dann auch so eine Alibi-Funktion bekommt. Ne? Man lädt die Leute ein und dann geht man nach Hause und tut so, als wenn nichts gewesen wäre. Und dann ist die Funktion natürlich nicht wirklich erfüllt.
Man könnte sich anschauen, was gegenwärtig in der freien Theaterszene passiert. Bei Gruppen wie Rimini Protokoll oder Capri Connection oder vielen anderen. Da stellt man fest, dass so etwas wie Kritik und Subversion vollkommen uninteressant geworden ist. Das liegt nicht daran, dass die Leute keine kritische Position zu irgendetwas mehr hätten, sondern sie sagen, dass Fragen des Klimawandels, dass Fragen der Migration in der globalen Gesellschaft, dass Fragen der Neuformatierung von Politik und Wirtschaft viel wichtiger sind, um erstmal behandelt und verstanden zu werden, als dass man da direkt mit einer kritischen Haltung rangehen könnte, die dann so tun würde, als wüsste man erstens, wen man kritisieren kann, ja, die Adresse, die man dann anklagt, und als könnte man zweitens dem eine interessantere Alternative, eine bessere, eine humanere Gesellschaft gegenüberstellen. Das ist aber beides nicht der Fall. Es gibt die Adresse nicht, die wir kritisieren können, die für alle schuld wäre oder an allem schuld wäre. Und es gibt auch nicht die große Alternative, die irgendjemand aus der Tasche ziehen kann und sagen kann, jetzt machen wir mal Folgendes und dann wird alles viel schöner und viel besser.
Ich würde den Kritikbegriff nicht aufgeben deshalb. Ich würde sagen, das ist ein anderer Kritikbegriff. Es ist nämlich nicht mehr der eine Gegenposition bezieht, sondern das ist vielleicht einer, der spielerisch das, was da ist, aufgreift. Rimini-Protokoll macht das ja extrem und dadurch aber natürlich doch Mechanismen aufzeigt.
Ein Kritikbegriff, den man von Kant beziehen könnte. Ja, Kritik der reinen Vernunft hieß, die reine Vernunft überprüft sich selbst beim Operieren und bei den Ergebnissen, die sie erzielen kann. Das ist immer Selbstkritik. Und genau da finde ich es auch interessante Kritik.
Ja. Wir haben jetzt sozusagen unsere dritte These schon vorweggenommen und diskutieren bereits diese. Ich werde sie gleich einspielen, aber noch ein Punkt. Man könnte die Behauptung, die These, die Ökonomisierung der Kultur fördert die Uniformität der Kunst ja auch ästhetisch verstehen und sagen, es gibt dann, wenn das im Wettbewerb ausgesetzt ist, dann gibt es nicht Unterscheidung, sondern immer mehr vom Gleichen.
Was Sie sagen, kann man natürlich sehr gut auf den ganzen Festivalbetrieb übertragen, der ja sehr stark auch zugenommen hat. Und natürlich gibt es die Tendenz, aber ich denke, gute Programmatoren von Festivals, die wissen das natürlich und versuchen dem ja dann auch was entgegenzusetzen, um dann andere Ästhetiken auch zu zeigen.
Dann spielen wir jetzt die dritte These ein, wobei wir die ein Stück weit schon vorweggenommen haben, das macht aber nichts.
Kunst kann keine Unruhe mehr stiften, Kunst ist selbstreferenziell geworden.
Kunst kann keine Unruhe mehr stiften, Kunst ist selbstreferenziell geworden. Man könnte sagen, Kunst stellt dann nur noch sich selbst dar und ist losgelöst vom jeweiligen gesellschaftlichen Kontext, der ja auch noch sich unterscheiden mag von Ort zu Ort, aber es ist eine gewisse Gleichförmigkeit und die genügt sich dann selbst, diese Kunst, das wäre die Behauptung.
Herr Vogte, das dürfen Sie einen Systemtheoretiker so nicht fragen. weil er zum einen sagen würde, dass Kunst immer selbstreferenziell gewesen ist. Ich kann mir keinen Praxiteles im alten Griechenland vorstellen, der nicht sich auf seine Art und Weise seinen Marmor zu bearbeiten konzentriert hätte und dafür erst einmal alle möglichen Erwartungen von Politikern und Händlern und Publikum in die Distanz gerückt hätte. Ja. Ich würde eher sagen, dass es die Selbstreferenz der Kunst ist. Ein anderes Stichwort dafür wäre Autonomie, die die Voraussetzung dafür ist, dass Kunst doch unruhig sein kann und Unruhe stiften kann. Ja, nur der Maler, der sich fragt, was könnte man denn heute noch in diesen rechteckigen Rahmen hineinsetzen, um irgendein Publikum darauf aufmerksam zu machen, dass in der Kunst anderes möglich ist, als das, was Monet und Manet und Picasso und wie auch immer bereits realisiert haben. Nur ein solcher Maler, der sich mit seiner Kunst auf die Kunst bezieht, ist unruhig, ist kritisch gegenüber sich selbst, kann etwas in die Welt setzen, was tatsächlich neu und aufregend ist. Deswegen ist Selbstreferenz die operative Bedingung des Kunstbetriebs und nicht etwa ein Einwand gegen diesen Betrieb.
Frau Zehme.
Ja, stimme ich zu. Ich glaube auch, wenn ich künstlerische Produktionsprozesse beobachte, nur wer sich mit sich selbst beschäftigt, kann auch eine weitere Rezeption dann erfahren. Also das ist ganz deutlich auch meine Erfahrung.
Vielleicht kommt die Beobachtung eher aus der bildenden Kunst. Stellen Sie sich vor, Sie gehen jetzt dann, wenn die Art wieder beginnt, durch diese Hallen, schreiten diese Kunst ab und da sehen Sie, dass diese Kunstwerke doch sehr oft nicht nur einander gleichen, sondern sich selbst genügen. Ich sage es jetzt mal so einfach.
Ist das nicht wunderbar, dass ein Kunstwerk, ein Bild, eine Plastik, eine Regiearbeit sich selbst genügen kann? Ist nicht genau das, was wir suchen, für einen Moment in eine Welt einzutauchen, die sich ein anderer, ein Künstler hat einfallen lassen, um uns aus unserem sogenannten schweren Alltag zu befreien und zu sagen, aha, da sind ja noch ganz andere Formen, da sind ganz andere Klänge, da sind ganz andere Kontraste zwischen Farben möglich, als ich das mir normalerweise vorstelle.
Ich denke, das ist eben dann Kunst als Dekoration.
Ja, aber ich habe in dieser These noch ein bisschen was anderes mitgehört. Und zwar, das betrifft aber eigentlich eher die Kunstvermittlung und nicht die Kunst als Kunst selber. Dass diese Selbstreferenzialität, es hat eine sehr starke Vermischung zwischen Theorie und Kunst gegeben. Also sagen wir mal, seit den 60er Jahren bis Ende 90er oder heute, es gibt einen sehr starken Kunstdiskurs. Und viele Leute, die sich das angucken, haben das Gefühl, wenn sie den Diskurs nicht kennen, können sie nichts über die Kunst sagen. Das hat aber, glaube ich, nicht unbedingt was mit der Kunst zu tun, sondern eher mit der Kommunikation der Kunst, weil das, da würde ich Ihnen völlig recht geben. Da hat sich sowas wie eine auch Abkapselung hat da stattgefunden, die schwierig ist und weshalb viele Leute auch Berührungsängste natürlich haben mit der Kunst. Und da würde ich aber auch sagen, das ist vor allem in der bildenden Kunst passiert. Ich glaube, im Film und in der Fotografie ist das etwas weniger der Fall.
Das Problem ist doch vielleicht eher die Selbstgenügsamkeit der Gesellschaft, mit der wir es gerade zu tun haben. Ja, wenn man sich das überlegt, also die Zeiterfahrungshorizonte, die wir drei, die an diesem Tisch versammelt sind, haben, reichen, ich sage mal, 40 bis 60 Jahre zurück. Ja, über unser eigenes Alter hinaus.
Maximal.
Das heißt aber, dass wir natürlich sozusagen drei Epochen der Kunstentwicklung vor unseren Augen haben. Erstens die nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wusste jeder Künstler, der einen Roman schreibt, der ein Bild malt, wusste, an welchen Problemen er arbeitet. In welcher Welt um Himmels Willen leben wir, wenn das, was der Zweite Weltkrieg, der Nationalsozialismus mit sich brachte, so möglich war, wie es das war. Das wurde 20 Jahre lang bearbeitet und hat zu einer aufregenden, bis hin zu Joseph Beuys, zu einer aufregenden, unruhigen, faszinierenden Kunst geführt. Das verschwand dann allmählich, ja, weil das Thema sozusagen an Brisanz abnahm mit zunehmender historischer Distanz zum Zweiten Weltkrieg. Dann haben wir diese Theoriedebatte bekommen, die man interpretieren könnte als Suche danach, was denn ein denkbares Thema sein könnte, einer aufregenden Kunst, wenn das historische Thema wegfällt. Dann hat man festgestellt, in meinen Augen zumindest, dass man mit der Theoriedebatte in der Kunst nicht weiterkommt, sodass man eine Kunstdebatte in der Kunst selbst führen muss, die dann aber sich selbst überlassen bleiben muss. Und wir sind jetzt in dieser dritten Phase, wo wir sehen, okay, also die historische Brisanz gibt es nicht mehr, die theoretische Aufladung gibt es nicht mehr. Es gibt nur hunderte von Künstlern, die irgendetwas machen. Das wirkt von außen beliebig. Wirkt von innen, wenn man mit Künstlern spricht, außerordentlich beunruhigend, weil die in der Tat nicht wissen, wo sie ihre nächsten Akzente setzen sollen. Ja? Sollte uns aber dazu führen, uns zu fragen, okay, also Woher kommt jetzt das Problem? Aus einer Kunst, die nicht weiß, was sie tun soll, oder aus einer Gesellschaft, die keine Themen mehr liefert?
Ich denke, das ist ein wichtiger Faktor, die Wechselwirkung zwischen Kunst und Gesellschaft. Und vielleicht sind wir da an einem Punkt, wo die Gesellschaft, ich sage es jetzt ganz einfach, eben nichts anderes hergibt oder die gesellschaftliche Formation dieses, nennen wir es Neoliberalismus, so wie er jetzt ausgeprägt ist, und dass das eine Phase ist, die vielleicht wieder zu Ende geht, wie kein Hellseher.
Ja, ich bin auch keine Zukunftsforscherin, aber es ist sicherlich ganz heterogen auch. Ne? Das ist auch so, dass diese Kunst Szenen in diesem Sinne ja auch gar nicht mehr so gibt, die es ja daran kann ich mich noch erinnern, in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren noch sehr stark gab. Also auch innerhalb der Künstler gibt es diese Zugehörigkeiten nicht mehr. Ich weiß aber nicht, warum Kunst keine Unruhe mehr stiften soll, weil ich glaube, das tut sie trotz dieser Heterogenität eben doch. Sie tut es nicht im Sinne der kollektiven Unruhe, dass sie jetzt eine Revolution auslöst. Aber Kunst als Kunst ist ganz bestimmt trotzdem immer noch genauso unruhestiftend. Das hat sich, glaube ich, trotzdem nicht verändert. Ich meine, wenn, dann reden wir wirklich wahrscheinlich über die Situation der Gesellschaft oder dieser Frage, was Unruhe denn überhaupt produziert für eine Gesellschaft heute.
Müssen wir jetzt aufpassen, dass wir Unruhe nicht mit Sinn verwechseln. Also Sinnstiftung wäre trotzdem noch möglich, sagen Sie.
Ja, aber als unruhiger Sinn, als ein sich selbst befragender Sinn, als ein kein eindeutiger Sinn, sondern als ein quasi immer paradoxaler Sinn. Aber was man ja sagen kann, wenn man sich zum Beispiel Basel anschaut, es gibt das Verhältnis einer kleinen Stadt mit einem großen Theater. Und in Basel ist sowohl das Stadttheater als auch die freie Szene groß, wo man feststellt, dass die Leute sich noch über jede einzelne Inszenierung aufregen, sich jedes neue Angebot im Theater anschauen. Ja, und in der Tageszeitung und in den Partys, dass die jeweilige Kunst, die in dieser Stadt gemacht wird, ein Thema ist und auf eine positive Art und Weise Unruhe stiftet. Das ist aber in Berlin zum Beispiel nicht der Fall. Also was in Berlin im Theater passiert, interessiert die Stadt überhaupt nicht, weil man per se davon ausgeht, dass das irgendetwas sehr Merkwürdiges, sehr Schräges ist, was sich aber auch wieder erledigen wird.
Erleben Sie das anders oder ähnlich in Ihrem Erfahrungsbereich, Frau Zieme?
Naja, das kommt auch ein bisschen auf die Größe der Stadt an. Ich meine, ich arbeite viel in Hamburg, da würde ich sagen, wird sich auch noch sehr viel unterhalten über Kunst. Das ist sehr ähnlich wie Basel, obwohl es eine größere Stadt ist. Zürich auch, weil Zürich ist klein. Das hängt ja von verschiedenen Sachen ab. Aber ich denke dennoch, trotz dieser Heterogenität ist das eine, was ich nochmal sagen möchte, diese, glaube ich, starke Rolle in Bezug auf Unruhestiftung ist eigentlich dieses Verweigern von Antworten auch. Und ich glaube, das ist gerade in Bezug auf Gesellschaft, Krise, wie auch immer wir das jetzt benennen, ganz extrem wichtig. Weil ich glaube, nur dadurch vielleicht wirklich Reflexion auch möglich ist. Und da kenne ich nicht viele andere Instanzen in unserer Gesellschaft, die das auf diese radikale Art und Weise tun können.
Ein gutes Schlusswort, Frau Zieme. Wozu Kunst? Wir haben versucht zu beantworten, was für Funktionen Kunst heute in der ersten Dekade des dritten Jahrtausends haben kann und wie sich das Nachdenken über Kultur verändert. Ich bedanke mich sehr bei Gesa Ziemer und bei Dirk Becker für die engagierte Diskussion. Und Dankeschön auch Ihnen, die Sie uns zugehört haben, für Ihr Interesse.
Wozu Kunst? Das war Diskussionsthema im Rahmen unserer Reflexeserie Kultur 010. Es geht darum, zu debattieren darüber, mit was für einem Kulturbegriff wir das neue Jahrtausend begonnen haben und letztlich darum, welche Rolle die Kunst heute spielen soll. Es diskutierten die Kulturphilosophin Gesa Ziemer und der Soziologe Dirk Becker. Heini Vogler hat das Gespräch geleitet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.